Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sebastian Moritz einen schönen guten Tag. Wenn wir darüber sprechen, dass die Corona-Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben hat, denken viele von uns vermutlich zunächst an Videokonferenzen und Homeoffice. Doch Corona hat auch im Handwerk für neue digitale Möglichkeiten gesorgt. Wie Tischler, Maurer und Elektriker die Digitalisierung für ihre Arbeit nutzen können, hören Sie im Laufe dieser Sendung. Außerdem ziehen wir eine erste Zwischenbilanz nach einem Monat mit 9-Euro-Ticket und klären, wie es gelingen könnte, dass nicht nur Urlauber und Ausflügler auf Bus und Bahn umsteigen, sondern auch Pendlerinnen und Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit. Wir starten aber mit einer Entscheidung, die als erster großer Erfolg des Bundesfinanzministers Christian Lindner gilt. Die Bundesregierung hat den Entwurf für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres genehmigt, und zwar wieder inklusive Schuldenbremse. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz weiß, wofür die Bundesregierung im kommenden Jahr trotzdem noch Geld ausgeben möchte.
Das war ein Stück Arbeit, diesen Haushalt unter Dach und Fach zu kriegen, sagt Christian Lindner. 16 Mal musste sich der Bundesfinanzminister mit seinen Kabinettskolleginnen und Kollegen zu Einzelgesprächen treffen, um alle Ausgabewünsche zusammenzustreichen. Denn für ihn, Lindner, habe die Maxime gegolten,
dass diese Bundesregierung den Anspruch hat, nach 3 Jahren des finanzpolitischen Ausnahmezustands wieder innerhalb der Schuldenbremse zu wirtschaften.
Also nur noch 17 Milliarden Euro neue Schulden aufzunehmen im nächsten Jahr und nicht mehr 140 Milliarden wie in diesem. Es könne trotzdem weiter investiert werden, verspricht Lindner, in Schiene und Straße etwa, und es gäbe auch mehr Geld für Bildung und für Verteidigung, sonst aber regiere der Rotstift. Personalabbau beim Bund heißt das zum Beispiel 1,5% oder 3.000 Stellen im nächsten Jahr. Denn die Zinsen steigen auf dem Kapitalmarkt und der Bundesfinanzminister muss für die schon bestehenden Kredite des Bundes tiefer in die Tasche greifen. Von heute 4 Milliarden Euro steigt der Kapitaldienst im nächsten Jahr auf 30 Milliarden.
Da baut sich eine Steilwand vor dem Bundeshaushalt auf und zugleich ist die steigende Zinslast ein ganz klares Signal an die Politik, dass es kein Weiter so geben kann. Wir können uns zusätzliche Schulden schlicht nicht leisten.
Der Bundesfinanzminister sagt das an die Adresse all derer auch in der eigenen Koalition, die schon von weiteren Entlastungspaketen sprechen. Ja, die seien wünschenswert, sagt Christian Lindner, aber er könne auch nicht alle Wirtschafts- und Finanzrisiken des Ukraine-Kriegs abfangen.
Bei einem Gasembargo kann nicht notwendigerweise der Staat alle damit zusammenhängenden Folgen finanziell tragen.
Die Opposition im Bundestag ist ohnehin der Ansicht, dass der Etatentwurf der Bundesregierung auf tönernen Füßen steht. Matthias Middelberg, Haushaltsexperte der Union, sieht vor allem beim demografischen Wandel große Risiken.
Diese Regierung müsste viel ehrlicher jetzt auf die Bürger zugehen und sagen, wie wir beispielsweise unsere Sozialsysteme grundlegend reformieren, wie wir die Kostenexplosion bei den Krankenkassen einfangen wollen.
Während Gesine Lötzsch von der Linkspartei die Schuldenbremse des Grundgesetzes lieber heute als morgen ganz kippen würde.
Ich glaube, Herr Lindner hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Die Schuldenbremse ist ökonomischer Unsinn. Und gerade in einer Situation, wo wir so viel Armut haben in Deutschland, ist das nicht hinnehmbar, an diesem Dogma festzuhalten.
Nach der Sommerpause wird sich der Bundestag mit dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung befassen. Christian Lindner räumte ein, dass es noch Änderungen geben könne, wenn zum Beispiel die neuen Konjunkturdaten vorliegen und deutlich wird, wie sehr die Wirtschaft und damit auch das Steueraufkommen weiter von den Folgen des Ukraine-Kriegs gezeichnet ist.
Die steigenden Preise spielen also auch bei der Etatplanung des Bundes eine Rolle. Bei uns in Deutschland ist die Inflationsrate zuletzt ja etwas gesunken. Die Inflationsrate in der Eurozone, und auf die kommt es ja maßgeblich an, wenn die Europäische Zentralbank über ihre Zinspolitik entscheidet, ist wohl erneut nach oben geklettert, wie Holger Beckmann aus Brüssel berichtet.
Die Inflation in den Euro-Ländern steigt immer weiter. Heute registrieren die Statistiker der Behörde Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung für den vergangenen Monat den Rekordwert von 8,6%. Innerhalb eines Jahres gerechnet ist der Kaufkraftverlust für die Bürgerinnen und Bürger in diesen Staaten inzwischen so hoch wie noch nie seit der Einführung des Euro. Entscheidend für den ungebremsten Anstieg sind nach wie vor die Energiepreise. Sie verteuerten sich in den vergangenen 12 Monaten um fast 22%. 40%. Aber auch bei Lebensmitteln gab es kräftige Preisaufschläge. Unverarbeitet wurden sie um 11% teurer. Dass die Inflation mittlerweile nicht mehr auf einzelne Preissegmente beschränkt ist, zeigt ein Blick auf die sogenannte Kernrate der Teuerung, aus der Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden. Sie liegt jetzt bei 4,6%. Der Kaufkraftverlust wird also an vielen Stellen spürbar.
Ein wesentlicher Treiber der Inflation sind die Energiepreise und die setzen nicht nur die Privathaushalte und Unternehmen unter Druck, sondern auch die Energiekonzerne. Der größte Gasversorger des Landes, Uniper, hat deshalb jetzt den Staat um Unterstützung gebeten. Wie diese Unterstützung aussehen soll, ist noch unklar. Sicher scheint jedoch, wenn Uniper in die Insolvenz rutschen sollte, hätte das massive Folgen für die gesamte Energiebranche. Konstantin Röse berichtet.
Nur 2 Wochen hat es gedauert, bis der erste Energiekonzern in Deutschland in Not gerät. 2 Wochen, nachdem Russland seine Gaslieferungen deutlich gedrosselt hat. Besonders hart trifft es Uniper, den größten Gasversorger des Landes. Denn der Konzern ist in hohem Maße abhängig von russischem Gas.
Das Problem, was jetzt entsteht, ist, dass der Gasimport teurer geworden ist.
Erklärt Felix Hüfner, Chefvolkswirt der UBS Bank.
Die Versorger müssen dieses fehlende Gas jetzt am Markt kaufen zu sehr, sehr hohen Preisen. Und da entstehen Kosten.
Allein seit Anfang des Jahres hat sich der Gaspreis an der Börse verdoppelt. Doch diese gestiegenen Preise können Versorger wie Uniper nicht direkt an Kunden weitergeben. Grund ist eine gesetzliche Regelung, die Verbraucher schützen soll. Von signifikanten finanziellen Belastungen spricht nun Uniper und kassiert seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr ein. Darauf reagierten Anleger an der Börse deutlich. Der Aktienkurs stürzte gestern zeitweise um mehr als 20% in die Tiefe. Heute kann sich die Uniper-Aktie zumindest ein kleines Stück erholen. Die Unsicherheit ist groß, dass auch kommunale Versorger in Not geraten, wenn Uniper insolvent gehen sollte, sagt Professor Jens Südekum, Ökonom an der Uni Düsseldorf.
Dann wäre das natürlich so eine Art Lehman-Moment für den deutschen Gasmarkt. Dann würde sofort sich die Frage stellen, wo sollen denn viele Stadtwerke ihr Gas herbeziehen? Dann hätten wir wirklich einen Kaskadeneffekt. Deswegen ist es absolut essentiell, dass die Gasversorgung sichergestellt wird und das wird nicht ohne Uniper gehen.
Hilfe erhofft sich Uniper nun vom Staat. Garantien und zusätzliche Kredite über die staatliche Förderbank KfW. Sogar eine direkte Beteiligung des Bundes an Uniper stehen bei Gesprächen mit der Bundesregierung im Raum. Und die Zeit drängt. Am 11. Juli kommt es zu Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1. Experten befürchten, dass Russland danach den Gashahn nicht wieder aufdrehen könnte. Doch wie sieht es bei anderen Energieversorgern aus? Von RWE etwa heißt es, dass man über ausreichend Liquidität verfüge und man mit der Bundesregierung nicht über mögliche Staatshilfen spreche.
Es gibt sicherlich einige, die ein bisschen besser oder vorausschauender gehandelt haben und ihren Russlandanteil beim Gasbezug schon von vornherein niedrig gehalten haben. Aber strukturell ist das ein Problem, was die gesamte deutsche Gasversorgung betrifft.
So Professor Jens Südekum. Es ist ein Problem, für das am Ende nicht der deutsche Staat allein, sondern vor allem auch die Verbraucher aufkommen müssen. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis Versorger wie Uniper die hohen Kosten direkt an kommunale Unternehmen und die wiederum an die Endkunden weitergeben dürfen. Fraglich ist noch, wie die Politik so einen Schritt rechtlich genau begründet und wie hoch die Preissteigerungen am Ende für die Verbraucher ausfallen.
Ja, und die Politik hat sich heute in Dortmund getroffen, konkret die Wirtschaftsministerinnen und Minister der Bundesländer. Welche Signale es von dort heute in Richtung der Gasversorger gab, weiß meine Kollegin Vivien Leue.
Es sei wichtig, großen Energiekonzernen in Not, wie aktuell Uniper, jetzt unter die Arme zu greifen. Darüber waren sich die Wirtschaftsminister und Ministerinnen der Länder einig. Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke, SPD, sagte:
Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt wird am Ende sein, dass es uns gelingt, die Großen, die wie die Spinne im Netz sitzen und ohne die nichts funktioniert, dass wir die versuchen nachhaltig zu stabilisieren, damit uns nicht in der Kette dahinter möglicherweise bis zu den letzten Stadtwerken möglicherweise Insolvenzen drohen. Das muss man sehen.
Die Sorge über eine drohende Gasknappheit dominierte das 2-tägige Treffen in Dortmund.
Wir wissen, sollte Nord Stream 1 diesen Monat in die Revision gehen und danach nicht wieder anlaufen, haben wir definitiv ein Problem, dass Gas nicht genügend zur Verfügung steht.
So Wirtschaftsminister Sven Schulze, CDU aus Sachsen-Anhalt. Die Landesminister appellierten an Unternehmen, Bürger und Bürgerinnen, jetzt Gas einzusparen.
Wir sind uns einig, jede Kilowattstunde zählt,
sagte die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz, die grüne Wirtschaftsministerin aus Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer. Sollte Gas rationiert werden, müssten sich alle, Bund, Länder wie auch Unternehmen, solidarisch verhalten, so Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt.
Es darf nicht so sein, dass einzelne Bundesländer dann profitieren, weil sie vielleicht direkt dort angesiedelt sind, wo das Gas vielleicht jetzt über Schiffe und über andere Dinge ankommt. Wir müssen beispielsweise auch schauen, dass Gas in den Süden Deutschlands transportiert wird. Das war nochmal wichtig, auch für die Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern im Süden.
Außerdem müssten auch kleinere und mittlere Unternehmen berücksichtigt werden.
Also es darf nicht sein und wird auch nicht so sein, und das ist auch Zusage der Bundesregierung, dass nur diejenigen an Gas kommen, die sich das finanziell leisten können.
Die Wirtschaftsministerkonferenz machte klar, die Länder sind bereit für schnelle und pragmatische Lösungen.
Auch wenn wir zur Bewältigung der aktuellen Krise für industrielle Prozesse, aber auch in der Stromerzeugung vorübergehend auch Kohle weiter als Bezugsstoff und Brennstoff zulassen müssen.
So die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen beim Treffen der Wirtschaftsministerinnen und Minister in Dortmund. Deutschland bereitet sich also darauf vor, dass Gas knapp wird. Und auch beim Öl soll unser Verbrauch sinken. Ein Ansatz, mit dem das gelingen könnte, ist das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Es könnte, so die Hoffnung, dafür sorgen, dass mehr Menschen das eigene Auto stehen lassen und stattdessen den umweltfreundlicheren Nahverkehr nutzen. Seit einem Monat gibt's das Ticket nun. Die erste Zwischenbilanz: rund 21 Millionen verkaufte Fahrkarten plus die rund 10 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten mit Monatskarte oder Jobticket. Gleichzeitig gibt es Meldungen über weniger Staus auf unseren Straßen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Mobilitätsforscher Andreas Knie gesprochen. Er ist Professor am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, und ich wollte von ihm wissen, ob sein erstes Fazit zum 9-Euro-Ticket auch so positiv ausfällt, wie es die Zahlen vermuten lassen.
Ja, zumindest ist man doch sehr erfreut über die gute Resonanz. Knapp 20 Millionen Tickets sind bisher verkauft worden für den ersten Monat. Wunderbar. Und tatsächlich sind die Menschen auch zum Teil jedenfalls in die Züge geklettert. Das gab es natürlich mal das ein oder andere Überfüllungsproblem, aber im Ganzen ging das doch relativ gut. Ob tatsächlich dadurch die Straßen leerer geworden sind, das können wir so nicht machen. Die Untersuchungen von TomTom genügen leider seriösen wissenschaftlichen Kriterien nicht. Da sind ganz andere Effekte zu berücksichtigen. Das müssen wir nochmal genauer beobachten.
Wenn man jetzt mit den Verantwortlichen, zum Beispiel bei den Verkehrsverbünden, spricht, dann sagen die aber, dass die Busse und vor allem die Bahnen vor allem im Freizeitverkehr voller waren. Also nachmittags, abends, am Wochenende. Was müsste denn passieren, um auch die Pendler mit so einem Angebot wie dem 9-Euro-Ticket zu erreichen?
Na, da müsste man natürlich das Angebot viel, viel länger haben und den Menschen klarzumachen, dass sie wechseln bzw. vom Auto rausklettern und in die Busse und Bahnen steigen, da reichen 3 Monate einfach nicht aus. Das ist ja wirklich nur ein kleiner Appetizer, den wir da haben. Um tatsächlich die Hardcore-Autofahrer zu erwischen, sind langfristige Angebote dringend notwendig. Und ich hoffe, dass das nach den 3 Monaten auch passiert.
Aber die Idee war doch, dass diese 3 Monate, Sie haben es Appetizer genannt, also so ein Schnupperangebot sind, wo dann vielleicht auch Hardcore-Autofahrer am Ende dann sehen, ja Mensch, da hält ja doch eine Bahn bei mir vor der Haustür und ist ja vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also reichen diese 3 Monate nicht, um dieses Angebot Bus, Bahn mal kennenzulernen?
Ja, so ganz stimmt das auch mit dem Motiv nicht, denn es sollte ja eine Entlastung sein. Wir haben ja diese berühmte Entlastung für die Autofahrer mit der Absenkung der Steuer. Und da sollte entsprechend analog auch den ÖPNV-Nutzern eine Entlastung sozusagen zugutekommen. Das war das primäre Motiv. Dann hat man das allerdings schnell verkoppelt und hat gedacht, naja, wenn wir schon so attraktive Angebote machen, dann mögen die doch bitte dann auch insgesamt umsteigen. Und nochmal, da reichen 3 Monate nicht aus. Die Autofahrenden müssen wissen, dass das, was ihnen als Alternative beschert wird, dauerhaft ist. Und für jeden Autofahrenden sind die Strukturen des ÖVs, vor allen Dingen was die Tarifkompliziertheit angeht und die Nichtübertragbarkeit von Gültigkeitsbedingungen, das Abo in der einen Stadt zählt in der anderen Stadt überhaupt nicht und die insgesamte völlig unübersichtliche Situation so unattraktiv, dass Autofahrer nicht umsteigen. Also wenn sie umsteigen, könnten oder würden, so sind unsere Untersuchungen, muss das Angebot des ÖVs völlig einfach sein und vor allen Dingen noch viel flexibler und vor allen Dingen das, was jetzt das Attraktive ausmacht, dann, dass man mit einem Preis, mit einem Ticket überall fahren, das müsste natürlich dringend beibehalten werden.
Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat ja bereits angekündigt, dass er an die Tarifstruktur ran möchte, dass er auch das Bus- und Bahnfahren über Tarifgrenzen hinweg einfacher machen möchte. Wie müsste das denn konkret aussehen, damit man auch die Autofahrer erreicht, wirklich umzusteigen?
Also, dass man es nicht bei 9 Euro belassen kann, das ist allen klar. Das war wirklich das berühmte Schnupperangebot. Aber wir schlagen vor, dass es mit 29 Euro wunderbar möglich wäre. Dann hätte man den Subventionsbedarf unter Kontrolle sozusagen. Und man hätte einen wirklich attraktiven Preis. Und der würde dann überall in Deutschland gelten. Und der langfristig angeboten würde sicherlich dazu führen, dass der ein oder andere Autofahrende, wir gehen von den jetzigen Autofahrenden aus, dass da etwa 20-30% derjenigen wirklich adressierbar, also ansprechbar wären, dass die das tun. Denn Beispiel Österreich, die haben ein Klimaticket eingeführt für 1.000 Euro im Jahr für alles in Österreich. Analoges könnten wir in Deutschland auch machen und da sind die ersten Erkenntnisse, dass da tatsächlich der ein oder andere Autofahrer umgestiegen ist. Sowas bräuchten wir in Deutschland auch.
Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, das ist die falsche Reihenfolge. Wir machen erst die Werbeaktion und kümmern uns dann um den Ausbau des Netzes. Was sagen Sie dazu?
Ja, wir müssen aber doch erstmal die Attraktivität haben. Ne? Also wir haben jetzt gerade die Vorlage des Bundesverkehrsplanes für das Jahr 2023 wieder. Da sind die Schienen wieder hinten angestellt worden, weil es natürlich die Begründung heißt, die Straße muss vorwärts kommen, die muss bedient werden, weil ja die Leute alle die Straße nutzen. Die Autofahrer sind ja an Zahl viel, viel größer. Wenn wir jetzt darstellen können, dass die Menschen tatsächlich den ÖV nutzen, dann haben wir auch eine ganz andere Begründung, um die Investitionshaushalte der öffentlichen Haushalte da ganz massiv nach vorne zu bringen. Aber es muss klar sein, dass die Menschen das wollen, wenn es einfach ist und die Strukturen so übersichtlich, transparent sind, dass man sie auch begreift. Und dann kommt der Ausbau, dann, ich will nicht sagen von alleine, aber dann geht er wenigstens viel schneller vonstatten, als dass wir das jetzt haben.
Aber sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass diejenigen, die sich jetzt überlegen, umzusteigen, dass das dann abschreckend wirkt? Weil das Netz eben noch nicht so ausgebaut ist, wie es ausgebaut sein könnte, / müsste?
Ja, es gibt natürlich Engpässe überall, ob das jetzt in Köln ist oder in Mannheim oder in Teilen hier in Berlin. Das wird so bleiben, das kann man auch kurzfristig nicht lösen. Aber wir haben, das muss man ja nochmal dran erinnern, wir hatten vor Einführung der neuen Euro-Situation, hatten wir eine Auslastung der klassischen ÖPNV-Strukturen von mal ja, so etwa 75%. Das heißt, wir kommen jetzt mit dem 9-Euro-Ticket gerade mal auf die ursprüngliche Auslastung von vor der Pandemie. Und auch da ist noch erheblich Luft nach oben gewesen. Also es passen tatsächlich, auch wenn man es kaum glaubt, noch viel mehr Menschen in Busse und Bahnen. Klar, man muss das etwas entzerren, aber das wird schon auch klappen.
Sagt der Mobilitätsforscher Andreas Knie nach einem Monat 9-Euro-Ticket. Eigentlich steckt es ja schon im Namen. Handwerk. Die Dinge müssen also von Hand erledigt werden. Doch das stimmt so pauschal längst nicht mehr. Auf der Baustelle, in der Werkstatt und bei allem, was damit zusammenhängt, lassen sich die Abläufe digitalisieren und so vereinfachen. Dieter Nürnberger berichtet.
Eine eigene Website haben inzwischen 97% der Handwerksbetriebe in Deutschland. Ein guter und seit 2 Jahren stabiler Wert, weshalb der Zentralverband des Deutschen Handwerks, ZDH, ihn auch gar nicht mehr groß hervorhebt. Wichtiger seien andere Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage. Etwa, dass 55% der Handwerkerinnen und Handwerker inzwischen sagen, dass die Digitalisierung die Existenz des eigenen Betriebs sichere. Die Umfrage unter mehr als 500 Betrieben und Unternehmen wurde im Auftrag des Handwerksverbands und des Digitalverbandes Bitkom durchgeführt. Demnach nutzen inzwischen mehr als 2/3 digitale Technologien und Anwendungen. 2020 waren es noch 15% weniger. Die Corona-Pandemie habe somit den Digitalisierungsprozess eindeutig beschleunigt, sagt Bitkom-Geschäftsleiter Niklas Feldkamp.
Jedes Unternehmen ist jetzt gefordert, diese oft eben notfallmäßig eingesetzten Lösungen wirklich zu verstetigen, zu schauen, wo entstehen für mich durch die Digitalisierung neue Chancen und Möglichkeiten. Die Zeitersparnis ist für viele vielleicht die offensichtlichste. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, dass das eben auch in der Breite des Handwerks mittlerweile geteilt wird.
Zeitersparnis, Optimierung bei Lagerung und Logistik, flexiblere Arbeitsorganisation und eine höhere Sichtbarkeit beim Kunden werden von den Unternehmen als Pluspunkte genannt. Auf der anderen Seite fürchten sie vor allem die mit der Digitalisierung verbundenen hohen Kosten, Probleme bei der Datensicherheit und eine teils nur unzureichende Netzabdeckung in Deutschland. 4 von 10 Betrieben machen inzwischen in sozialen Medien auf sich aufmerksam. Und jeder zweite nutzt Online-Plattformen für Auftragseingänge und auch Terminvergaben, sagt Karl-Sebastian Schulte, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Allerdings verändere die digitale Technik auch die Erwartungshaltung der Kundschaft. Durchaus eine Herausforderung.
Schnelles Feedback, schnelle Rückmeldung. Schnelle Lieferung von Produkten, wenn sie denn lieferbar sind. Stichwort Lieferkettenprobleme, die wir aktuell natürlich haben. 81% erwarten individuelle Angebote. Aber die Transparenz steigt natürlich auch. Die Preissensibilität ist größer geworden.
Derzeitige Trendthemen wie die Nutzung der künstlichen Intelligenz spielen im Handwerk derzeit allerdings so gut wie keine Rolle. Drohnen beispielsweise nutzen 8% der Betriebe. Doch die Nachfrage steigt deutlich an, etwa im Bau- oder Dachdeckergewerbe. Trotz zunehmender Digitalisierung im Handwerk, eine Zahl überraschte dann doch. Die Betriebe kommunizieren zu weit über 90% auch immer noch per Fax. ZDH-Geschäftsführer Schulte hat dafür eine Erklärung.
Ein Grund dafür ist sicherlich, dass Teile unserer Ansprechpartner und Auftraggeber, ich nenne nur mal exemplarisch die öffentliche Hand, leider noch nicht so digital sind im vertraglichen Bereich, Schriftformerfordernis und so weiter.
In der Umfrage sollten die Handwerksbetriebe zudem auch den eigenen Stand bei der Digitalisierung bewerten. Als Durchschnittswert heraus kam die Schulnote 3.
Das Handwerk wird digitaler und trotzdem ist noch Luft nach oben, wie Dieter Nürnberger berichtete. Und damit gehen wir nach Frankfurt, wo mein Kollege Samir Ibrahim heute das Geschehen an den Finanzmärkten für uns im Blick hat. Wir haben es vorhin gehört, die Inflationsrate in der Eurozone ist auf einen neuen Rekordwert geklettert. Welche Reaktionen gab es darauf heute an den Börsen?
Naja, man hatte das schon so ein bisschen erwartet. Gestern gab es ja von den verschiedenen Ländern schon die Daten. Deutschland hat vorgelegt, Spanien aber beispielsweise mit einer Inflation von 10%. Da verliert sich der Rückgang, den wir in Deutschland gesehen haben, im europäischen Schnitt natürlich. Und der DAX hat da auch kaum noch drauf reagiert. Aktuell befindet sich bei 12.801 Punkt. Das ist quasi unverändert, 0,1 Punkte, ein bisschen höher als gestern. Da ging es ja ordentlich bergab. Das hier ist also eine sehr traurige Gegenbewegung.
Heute ist der 1. Juli, die erste Hälfte des Jahres ist also rum und das war ja ein Halbjahr, das geprägt war von Krisen. Zunächst die Folgen der Corona-Pandemie, dann kam der Krieg in der Ukraine dazu. Wie schlecht fällt die Halbjahresbilanz vor diesem Hintergrund an den Finanzmärkten aus?
Ja, sie ist bitter, kann man mal so sagen. Also ein paar Beispiele vielleicht. Es gibt oder gab jetzt den größten Dollaranstieg seit 12 Jahren mit allen Konsequenzen für die internationale Verschuldung und auch die Rohstoffpreise. Der Euro entsprechend schwach. Der Referenzkurs der EZB heute bei einem $0,0425, gestern noch unterhalb dieser Schwelle bei einem $0,03. Die Anleihen sind kräftig gefallen, entsprechend stieg die Rendite nicht nur hier, auch in den USA. Unsere Umlaufrendite aktuell bei 1,28%. Die US-Märkte ganz besonders stark unter Druck. Der S&P 500, der breit angelegte, hat den größten Verlust seit 1962 eingefahren. Die Nasdaq, den stärksten Rückgang seit 20 Jahren. Der DAX mit einem Minus von 20%, das gab es noch nie. Und allein der Juni mit einem Minus von 11%. Also sind in der Tat keine guten Zeiten für Anleger.
Heute zum Ende dieser Börsenwoche stand Siemens im Fokus. Der Konzern muss Milliarden auf seine Energietechnikbeteiligung Siemens Energy abschreiben. Worum geht's da?
Da geht es vor allem um die Verluste der Tochter Gamesa, der spanischen Windenergiehersteller. Siemens Energy ist ja dabei, das Heft dort in die Hand zu nehmen. Diese ehemalige Sparte, die macht Verluste und die Beteiligung macht sich nun eben mit rund 6 Milliarden Euro auch bemerkbar. Siemens will die Anteile an Energy ja auch senken. Das kommt grundsätzlich gut an. Heute hat sie den Kurs noch einmal ins Minus gerückt.
Welche Einzelwerte standen sonst noch im Mittelpunkt heute?
Da kann man Airbus mal als einen der Leuchttürme raussuchen. Plus 3,5% heute die Aktie. 300 Flugzeuge sollen nach China gehen, war eine der Meldungen. Ansonsten Energiewerte natürlich im Fokus. Die Banken schwer unter Druck wegen der Konjunktursorgen. Also es hat insgesamt natürlich die Märkte weiterhin belastet.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Goldpreis.
Ja, da gab es ein kleines Minus bei 1.800 Dollar. Je Feinunze wurde Gold am Nachmittag in London gehandelt.
Vielen Dank, Samir Ibrahim in Frankfurt. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Kultur heute und dem Kollegen Jörg Biesler. Ein Thema bei ihm in der Sendung, die Zukunft der Documenta. Dazu ein Interview mit Hessens Kunstministerin Angela Dorn. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danach ein schönes Wochenende.